durch dich macht das Leben Sinn. Wenn ein Christ so etwas sagt, ist er dann intolerant? Deshalb heißt die Predigt hier Null Toleranz, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es ist nicht das Thema der gesamten Predigt, aber die Predigt spitzt sich auf diese Frage zu. Ansonsten werden wir einfach dem Text entlang gehen und schauen, was der uns zu sagen hat. Und dann kommen wir letztendlich zu dieser Frage. Wir lesen einmal den Predigttext aus Apostelgeschichte 4, Verse 1 bis 12. Während sie, das sind Johannes und Petrus, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Amen. Wir gehen durch diese Predigt, die Helen hat eben gesagt, im Mittelpunkt steht die Frage oder die Aussage, der Aspekt, ein besonderer Name. Nun, das muss ich ein bisschen zurücknehmen, denn darüber habe ich in der letzten Predigt gepredigt und deshalb wird dieser mittlere Punkt höchstens in einem Satz zusammengefasst. Aber trotzdem geht es nach wie vor um diesen einen Namen, Jesus Christus, der Erretter, der Erlöser, der Heiland. Eine besondere Berufung, ein besonderes Wort, ein besonderer Name, ein besonderer Stein, eine besondere Wahrheit. Das sind die Aspekte, wie sie uns begegnen, wenn wir durch diesen Text durchgehen. Eine besondere Berufung, damit fangen wir an. Kurz zur Situation. Hier kommen gewaltig mächtige und ja autoritative Personen zusammen. Die Priester, der Hauptmann des Tempels, die Sadduzäer, der Hohe Rat, das war die höchste Gerichts- und Regierungsinstanz der Juden, bestehend aus dem amtierenden Hohenpriester, den anderen Hohenpriestern, den Sadduzäern und anderen. Die ganze geistliche Obrigkeit war hier versammelt. Die ganze mächtige geistliche Obrigkeit. Sie waren wütend. Sie waren aufgebracht. Wieso? Steht hier in Vers 2, weil sie das Volk, sie, nämlich Petrus und Johannes, das Volk lehrten. Was nehmen die sich heraus, diese einfachen Fischer, Petrus und Johannes, das Volk zu lehren? Diese Aufgabe hat doch die professionelle Geistlichkeit. Die kommt doch uns Schriftgelehrten zu. Was bilden die sich ein? Was nehmen die sich heraus, diese Laien, uns das Evangelium zu predigen? Darüber regten die sich massiv auf, diese Obersten Aber sie regten sich über viel mehr auf, nämlich über das, was Petrus vorher gepredigt hatte. Nachdem Petrus und Johannes einen Gelähmten geheilt hatten, indem sie sagten, steh auf und geh umher. Und dann hat Petrus gepredigt und hat gesagt, ihr Sünder, bekehrt euch zu Jesus Christus. Das hat sie mächtig aufgewühlt. Es ist höchst interessant, wie der Theologe Scroggie, den ich vorher noch nicht kannte, und Spurgeon hier diese Zusammenkunft deuten der geistlichen Obrigkeit. Sie sagen, die Obrigkeit, die da damals zusammengekommen ist, das ist nichts anderes als die, die auch heute zusammenkommt. Um zwei Beispiele zu sagen. Der Hauptmann des Tempels, so sagt Spurgeon, steht für politische Anfeindungen. Der Hauptmann des Tempels hatte ja dafür zu sorgen, dass da alles mit rechten Dingen zuging und dass es keinen Aufruhr gab. Also steht für politische Anfeindungen. Liebe Freunde, wir Christen sind heute politisch angefeindet, auch bei uns in unserem Land, wenn wir behaupten, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Dann sollt ihr mal sehen, wie groß die politische Anfeindung ist. Interessant auch die Sadduzäer. Er sagt, die Sadduzäer von heute, das sind die modernen, liberalen, rationalistischen Theologen. Ihr müsst nämlich wissen, dass die Sadduzäer nicht an die Auferstehung glaubten. Sie glaubten nicht an das ewige Leben. Sie glaubten auch nicht an andere metaphysische Dinge wie Geister oder Engel. Oder dass Jesus in den Himmel aufgefahren war. Sie waren rationalistisch geprägt. Wie die heutigen modernen liberalen Theologen. Und deshalb waren sie so außer sich, dass Johannes und Petrus, wie es hier steht, die Auferstehung Jesu aus den Toten verkündigten. Das ist eine interessante Konstellation von Menschen. Die professionelle geistliche Obrigkeit und die ungelehrten einfachen Apostel, die Fischer. Interessant, was da im Griechischen steht. Für diese ungelehrten einfachen Apostel, für die Fischer, Johannes und Petrus, da steht agrammatoi. Das heißt so viel wie, die von Grammatik keine Ahnung haben. Damals war das wichtig für einen gebildeten Menschen, von Grammatik eine Ahnung zu haben. Die agrammatoi. Und dann steht da auch die idiotai. Das heißt einfach, simpel. Einfach und simpel. Ja. Eine besondere Berufung ist es deshalb, weil Gott genau die erwählt hat, genau die hier berufen hat, nämlich die einfachen Idiotei und Agrammatoi. Er hat sie berufen, den Namen Jesu Christi zu verkündigen. Zu verkündigen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Zu verkündigen, dass er der Erlöser ist und dass in keinem anderen das Heil ist. In keinem anderen ein Lebenssinn außer ihm. Das dürfen diese Laien verkündigen. Praise the Lord. Warum nur? Warum hat Gott diese einfachen Apostel erwählt? Viele wissen die Antwort. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele nach Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige. Nicht viele vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Warum will Gott nur die Weisen zu Schanden machen? Wir lesen es im 1. Korintherbrief. Das Wort vom Kreuz, Kapitel 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Eine Torheit, eine Idiotie. Uns aber, die wir errettet werden, ist es eine Gotteskraft. Dann heißt es auch in Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Damit sich, Vers 29, kein Fleisch vor ihm rühme. Die Welt hat gedacht, in ihrer Weisheit, die Menschen haben gedacht, in ihrer Intelligenz, in ihrem Fortschritt, in der Entwicklung des Gehirns des modernen Menschen, können wir Gott erklären. Wir können ihn weg erklären. Wir können den Verstand auf den Thron setzen. Wir sind ja eine Gesellschaft, wo die Ratio auf dem Thron sitzt. Und deshalb brauchen wir ihn vielleicht gar nicht mehr. Wir können ihn sogar in Frage stellen. Oh, wir können sogar die Schriften in Frage stellen und so deuten, dass sie uns gefallen. Gott hat die Weisheit dieser Menschen zur Torheit gemacht, indem es ihm gefiel, durch törichte Predigt diejenigen zu retten, die daran glauben. Und durch Idiotei und Agrammatoi das Evangelium unseres Herrn Jesus zu verkündigen. Liebe Gemeinde, lasst uns, was das Evangelium angeht, Idiotei sein. Agrammatoi sein, das einfache, klare, unverfälschte Evangelium. Jesus ist der Herr. Er ist ans Kreuz gegangen wegen unserer Sünden und auferstanden wegen unserer Rechtfertigung. In Klammern, natürlich müssen wir uns Gedanken machen, wie wir heute diese einfache Botschaft verkündigen. Das hat Paulus damals auf dem Areopag auch schon gemacht. Klammer zu. Aber die Botschaft, die Einfachheit und Klarheit der Botschaft Gottes, sie bleibt. Ich möchte gerne ein Klischee aufgreifen an dieser Stelle. Es ist das Klischee, muss ich denn meinen Verstand an der Garderobe abgeben, wenn ich an Jesus glaube? Ich glaube, das können wir selber alle beantworten. Natürlich nicht, denn der Verstand ist ja Schöpfung. Die Vernunft ist ja Schöpfung. Nur dürfen wir nicht vergessen, dass der Mensch ein gefallener Mensch ist und der Verstand und die Vernunft auch und sie oft vernebelt ist. Aber sie bleibt ein Instrument in der Hand Gottes. Und dann ist Vernunft gut. Und dann ist Verstand gut. Und dann können wir ihn wunderbar gebrauchen. Dann ist er ein Segen für die Menschheit. Solange er in der Hand Gottes ist, solange er Gott unterworfen bleibt, solange das Sprüchewort gilt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf Gott von ganzem Herzen. Das bedeutet nicht, weg mit dem Verstand. Das bedeutet, natürlich ist der Verstand gut, aber ich kann nicht auf den Verstand bauen. Ich muss auf Gott bauen. Und der Verstand in seiner Hand ist ein Instrument, das gut ist. Der soll sich nicht verselbstständigen, dieser Verstand, und sagen, oh, ich kann Gott erklären. Liebe Freunde, wenn ihr den Römerbrief lest, zum Beispiel oder den Hebräerbrief, dann wird euch schnell deutlich, dass selbst diejenigen, die die Bibel geschrieben haben, zum Teil mit höchstem Verstand ans Werk gegangen sind. Also zumindest, wenn man den Römerbrief liest, das kann man nicht ohne Verstand schreiben. Und schon gar nicht ohne Heiligen Geist. Der Paulus hat den Römerbrief geschrieben. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist es, was ich wissen will. Nichts anderes. Wenn wir uns klar machen, was Paulus alles wusste. Er war ein Gelehrter.
Ich will nichts wissen, außer Jesus Christus. Ich will mich nichts anderes rühmen, als nur des Kreuzes. Galater. Liebe Freunde, bleiben wir beim törichten, in Anführungszeichen, Evangelium. Das hat eine Kraft. Das werden wir im nächsten Punkt sehen. Während nämlich Petrus und Johannes im Gefängnis verbrachten, die Nacht, und nicht nur während, sondern auch obwohl, steht dann hier in Vers 3 steht, und ich kann das auch mal, und sie legten Hand an sie, das heißt also an die Apostel, und brachten sie ins Gefängnis. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Liebe Freunde, die Verkündiger des Evangeliums, die können ins Gefängnis geworfen werden. Die Verkündiger des Evangeliums, die können getötet werden. Die können verletzt werden, die können gefoltert werden, die können bedroht werden. Die können mundtot gemacht werden, aber das Wort Gottes nicht. Das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Denn es ist eine Kraft Gottes, heißt es im Römerbrief 1, die da selig macht alle, die daran glauben. Eine Kraft. Es ist nicht einfach nur ein Wort, das von Menschen gesagt wird. Es ist ein Wort, was von Gott eingegeben ist und dem der Heilige Geist Flügel und Kraft und Autorität und Vollmacht verleiht. Das ist das Wort Gottes. Und wenn ich dieses Wort unter die Menschen gebe, dann darf ich vertrauen. Das Wort Gottes hat eine Kraft. Es hat eine Autorität. Es hat eine Vollmacht. Letztes Mal bei der Predigt habe ich über Dimitri erzählt. Das ist ein ehemalige Sowjetunion, ein verfolgter Christ aus der ehemaligen Sowjetunion, den man wegen seines Glaubens und weil er zu Hause eine kleine Kirche gegründet hatte, einen Hauskreis, ins Gefängnis gesteckt hat für 17 Jahre. Und zwar 1000 Kilometer entfernt von seiner Familie. In eine nasse, kleine, grässliche, hässliche Zelle. Und jeden Morgen ist er aufgestanden und hat ein Loblied auf Jesus gesungen. Ein russisches Loblied auf Jesus und hat Verse, die er auf Papier gekritzelt hatte, an eine Wand geklebt, an einen Pfeiler geklebt. Jeden Morgen hat er das getan. Ihr könnt euch vorstellen, dass den Oberen das nicht gefallen hat. Das hatte ich schon letztens mal berichtet. Ich berichte heute etwas Neues über ihn. Das hat den Oberen gar nicht gefallen. Das hat ihn so sehr nicht gefallen, dass sie sich eine List ausgedacht haben, wie die diesen Mann klein kriegen, damit er nicht immer wieder aufsteht und das Lied Jesu singt in seine Zelle und die anderen Gefangenen Tumulte machen. Sie sind zu ihm gekommen in die Zelle und haben gesagt, deine Frau ist gestorben, sie ist tot. Und deine Kinder sind in der Sowjetunion, über die ganze Sowjetunion verstreut in Waisenhäusern. Da war es um den Dimitri geschehen. Da war er am Boden. Da hat er gesagt, bringt mir morgen diesen Schrieb, indem ich von allem absage, ich unterschreibe. Das hat ihn geschafft. Er war bereit, abzusagen von Jesus Christus. Und dann in der Nacht geschah das Unglaubliche. In seiner Zelle hörte er plötzlich seine Frau und seine Kinder beten. Auf eine Distanz von 1000 Kilometern. Er hörte, wie seine Frau und seine Kinder für ihn beteten, durch den Heiligen Geist. Und sagte am nächsten Morgen, als die mit dem Wisch dahin kamen, den er unterschreiben sollte, ihr habt mich belogen. Meine Frau lebt, meine Kinder leben, sie sind zusammen und Jesus lebt und ich werde nichts unterschreiben. Was lernen wir, das Wort Gottes und der Heilige Geist und Jesus Christus kann man nicht in Ketten legen. Die kann man nicht ans äußerste Meer verfrachten. Die kann man nicht einsperren. Die durchdringen Gefängnismauern, die überwinden Distanzen. Und das Schönste ist, liebe Gemeinde, die durchdringen auch unser hartes, unbußfertiges Herz. Das war die größte Arbeit, die vollbracht werden musste. Unser hartes, wie Mauern gefestigtes Herz, das das Wort Gottes nicht reinlässt. Das Wort Gottes durchdringt alles. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein Wunder. Denken wir daran, liebe Gemeinde, denken wir daran, wenn wir das Wort Gottes mitteilen. Wenn wir es anderen Menschen mitteilen. Kommen wir in Kontakt mit der Schrift. Immer wieder brauchen wir diesen Kontakt mit der Schrift. Denken wir daran, es ist nicht nur ein einzelnes Wort oder es ist nicht nur ein Menschenwort. Es ist ein Wort, das in der Kraft des Heiligen Geistes daherkommt und Mauern zerstört und sich niemals in Ketten und in Gefängnisse werfen lässt. Nun, Petrus und Johannes waren im Gefängnis. Und man brachte sie vor den Hohen Rat. Und da mussten sie Rechenschaft ablegen über das, was sie verkündigt hatten. Da fragte man sie, in welchem Namen habt ihr das verkündigt? Und dann sagten sie, wir haben das im Namen unseres Herrn Jesus Christus verkündigt. Ganz kurz zusammengefasst, das war in der letzten Predigt, Jeschua, der Retter, das Heil, der Heiland und Maschiach, der Messias, der Erlöser, der uns erlöst aus unserer Gottvergessenheit und Gottesferne, der uns erlöst von uns selbst, der uns freispricht von unserer Schuld und so weiter und so weiter. In diesem Namen haben wir geredet. Und dann sagt er nicht nur, der Petrus, das ist ein besonderer Name, in dem wir gepredigt haben, sondern er sagt, es ist ein besonderer Stein. Er sagt, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Was ist ein Eckstein? Ein Eckstein ist ein besonders großer, schwerer, massiver, dichter Stein, größer als die anderen. Hier verbindet er aufeinander zulaufende Mauern. Im Tempel war es der erste Grundstein, an den sich weitere Grundsteine anreihten und darauf wurde alles gebaut, auf dieses Fundament. Ohne den Eckstein bricht der ganze Bau zusammen. Ohne den Eckstein, der trägt alles, der verbindet alles. Das will Petrus hier sagen. Jesus ist der Eckstein der Gemeinde. Was nicht auf ihn gebaut ist, das ist tot, das verfällt, das kann keinen Bestand haben. Und wenn wir als Gemeindeglieder nicht durch ihn verbunden werden, dann ist es keine Gemeinde. Gemeinden, die Jesus Christus aus dem Fokus verlieren, als den Heiland, als den Erlöser, als den Erretter, als derjenige, der allein zum Vater führt, sterben. Behalten ihre Traditionen, Riten und Rituale, aber sterben und zerfallen. Was war das denn für ein Stein, Jesus? Was sind wir denn für Steine? Das ist kein schlechtes Bild. Es ist auch kein verschwommenes Bild. Es ist genau so, wie es gemalt wurde. Das sind lebendige Steine. Ein lebendiges Haus. Eine lebendige Gemeinde. Weil wir können nur lebendige Steine sein, wenn wir an dem einen lebendigen Stein hängen. Wenn der eine lebendige Stein, nämlich Jesus Christus, unsere Basis, unser Fundament ist, unsere Grundlage ist, einen anderen Grund kann niemand bauen. Und wenn er derjenige ist, der uns alle verbindet, dann ist es eine lebendige Gemeinde. Wenn er es ist, von dem Liebe fließen, Demut fließen, Glaube fließen, Kraft des Heiligen Geistes fließt, Hilfsbereitschaft. Nur dann sind wir zusammen, nur dann sind wir verzahnt durch ihn. Wo das nicht ist, da ist das Haus der Gemeinde, da sind die Steine der Gemeinde tot und mit Mörtel umgeben, der fest wird und alles erstarrt. Dann sind wir erstarrt in Traditionen, in Ritualen, in Riten, in Formen, die uns wohl helfen. Wir haben ja nachher selber ein Ritual, das Abendmahl, die uns wohl helfen, die aber alleine keinen Wert haben. Eine Gemeinde kann nicht bestehen darin. Eine Gemeinde besteht in Jesus, im Aufblicken auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Fokus auf ihn, der muss bleiben. Dann ist die Gemeinde lebendig. Dann ist gewährleistet, dass es lebendige Steine sind. Ohne Eckstein keine Gemeinde. Wer diesen Eckstein verwirft, der kann niemals Volk Gottes sein. Der kann niemals Kind Gottes sein. Jesus ist nicht nur der Eckstein. Er ist nicht nur ein besonderer Stein, sagt Petrus zum Schluss. Er ist auch eine besondere Wahrheit. Er ist nämlich die einzige Wahrheit, die zum wahren Leben führt. Die einzige Wahrheit, die uns wirklich Leben gibt. Es gibt keine andere Wahrheit, sagt Petrus hier, die wirklich zum Leben führt. Warum ist das so? Weil Gott uns zu ihm hin geschaffen hat. Weil Gott uns deshalb geschaffen hat, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Damit wir ihn ehren. Damit wir mit ihm verbunden sind. Und das möchte jeder und das will jeder Mensch, ob er es weiß oder nicht. Ob es ihm bewusst ist oder nicht, das strebt jeder Mensch an. Und danach sucht jeder Mensch. Und vielfach vergeblich durch Ersatzbefriedigung und alle möglichen Dinge. Wir sind dahin geschaffen, auf diesen einen Weg, der zum wahren Leben führt. Diese Aussage, dass Jesus Christus die einzige Wahrheit ist, ist so ganz konträr von der Geistesströmung der modernen Gesellschaft. Die fließt in eine ganz andere Richtung. Hier eine Kostprobe. Nach Nakamura. Der Westen ist für zwei fundamentale Fehler verantwortlich. Der eine ist Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. Und der andere ist das aristotelische Prinzip des Widerspruchs. Etwas ist entweder A oder nicht A. Ich übersetze das mal. Der Westen macht einen großen Fehler oder die moderne Gesellschaft macht einen großen Fehler, sagt der Nakamura hier, solange sie an einen Gott glauben. Es gibt ja viele, 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 viele Götter und jeder hat seinen eigenen Gott, so sagt er. Und solange man denkt, dass irgendetwas wahr ist, und wenn irgendetwas wahr ist, muss ja etwas anderes unwahr sein, nämlich das Gegenteil davon. Nein, das ist altmodisch, das ist nicht modern, das ist beschränkt. A kann wahr sein und gleichzeitig nicht wahr sein, so meint er. Ulrich Beck ist ein Soziologieprofessor der Universität München und steht hier nur für viele, viele andere, wenn er Folgendes sagt. Heute entscheidet die Frage, inwieweit Wahrheit durch Frieden ersetzt werden kann über die Fortexistenz der Menschheit. Das führt er über viele, viele Seiten aus. Mit anderen Worten, liebe Freunde, hört doch endlich auf mit eurer evangelistischen Predigt. Hört doch einfach damit auf, Jesus Christus als den einen Wahren darzustellen oder einen Gott, zu dem wir kommen müssen, zu verkündigen. Hört doch einfach auf zu behaupten, es gäbe eine Wahrheit. Das führt doch nur zu Krieg, Gewalt. So kann die Menschheit nicht weiter existieren. Das sagt Ulrich Beck. Liebe Gemeinde, es ist genau andersherum. Es ist ganz und gar anders. Petrus sagt hier, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wir brauchen geradezu diesen einen Weg, weil geradezu dieser eine Weg nur zur Wahrheit führt. Und noch mehr, wir brauchen geradezu diesen einen Weg, weil nur dieser eine Weg wirklichen Frieden bringt. Es ist genau andersherum, als es Beck gesagt hat. Wer diese Wahrheit nicht hat und wenn wir diese Wahrheit nicht haben, dann ist die Fortexistenz der Menschheit gefährdet und deswegen ist sie gefährdet. Wir brauchen alle Versöhnung mit Gott, weil prinzipiell der Zorn Gottes über uns ist, weil wir weggelaufen sind von ihm. Nur durch Jesus bleiben wir nicht unter diesem Zorn. Nur durch Jesus können wir versöhnt werden mit Gott. Und dann strömt Gott seinen Frieden in unsere Herzen, seine Liebe, seine Erkenntnis, seine Wahrheit. Dann kommt das zu uns, sein Friede. Und erst dann werden wir fähig, auch seinen Frieden weiterzugeben. Erst dann gibt es Hoffnung für die Menschheit. Und deshalb müssen wir diesen einen Weg verkündigen, weil es nur da den Frieden gibt. Vor allem den mit Gott, vor allem der Versöhnung mit Gott. Liebe Gemeinde, sind wir jetzt intolerant? Sind wir jetzt intolerant, wenn wir sowas predigen? Ja und nein. Nein, wir Christen sind nicht intolerant. Wir dürfen es gar nicht sein. Tolerare ist lateinisch und heißt ertragen. Erleiden sogar. Wir sind herausgefordert von Gott, alle Andersdenkenden und Andersgläubigen in Liebe zu ertragen und erdulden. In Liebe. Das normale Wort tolerare geht gar nicht auf diesen Liebesaspekt ein. Aber das ist das christliche Tolerieren. Es geht sogar noch weiter als das, was die Welt fordert. Es geht noch viel weiter. Es geht dahin, dass wir die Feinde lieben. Gott hat uns zuerst geliebt, als wir noch Feinde waren. Gott hat es genauso getan. Jesus hat es genauso getan. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Liebe ertragen alle Andersdenkenden, alle Andersgläubigen. Aber das bedeutet nicht Wahrheit verschweigen. Im Gegenteil, Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, Wahrheit ohne Liebe tötet. Das ist wahr. Aber Liebe ohne Wahrheit leider auch. Die Liebe fordert uns geradezu heraus, meinen Mitmenschen die Wahrheit zu verkündigen. In Liebe, in Achtung, in Demut, in Respekt. Aber wir dürfen und können niemals aus der Liebe heraus die Wahrheit verschweigen. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Die Bibel mag dich durch die Wahrheit verletzen, aber sie wird dich niemals mit einer Lüge trösten. Amen. Wollen wir noch beten? Dann neigen wir uns zu einem kurzen Gebet. Herr Jesus, danke, dass du dich in deiner Gnade uns offenbart hast. Ohne dass der Vater uns zieht, können wir nicht zum Vater kommen. Danke, dass du dich gezeigt hast, dass du deinen Weg offenbart hast, dass wir dadurch das Heil erlangen können und die Errettung und die Rechtfertigung. Amen.